vielleicht eine ganz kleine Episode vorneweg. Als ich mich auf diesen Predigttext vorbereitet habe, ihr wisst, die meisten von euch wissen, ich halte mich dann gern an die Perikope. Und dann war Taufe und ich denke, na, was machst du jetzt? Und dann gucke ich mir die Perikope an und die geht über die Taufe. Und von daher denke ich, das ist ein Geschenk für mich. Ja, warum lebe ich? Wozu bin ich? Was soll das Ziel meines Lebens sein? Und wie gelange ich dorthin? Das fragen sich viele Menschen. Und die Bibel gibt uns darauf eine Antwort. Und die Antwort haben wir eigentlich eben schon mal gehört von der Almut. Ich lese aber trotzdem nochmal, weil es so schön ist. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Was sagt Gott damit? Der sagt, ihr seid wichtig. Ihr seid mir wichtig. Und das sagt Gott zu dir, Simeon, und zu dir, Samuel, heute Morgen. Und ich glaube, das ist ganz toll, wenn man an ein eigenes Selbstwertgefühl denkt. Was bin ich wert? Ihr kennt das, ne? Bestand eine Prüfung, eine gute Note, jemand klopft euch auf die Schulter und sagt, prima gemacht. Das macht stark, das hilft. Ihr seid wer. Und ob man feig ist wie ein Hase oder mutig wie ein Löwe, das hängt wesentlich von der Einstellung ab, die man zu sich selbst hat. Und Menschen, die sich nicht mögen, haben ständig etwas an sich auszusetzen. Sie kritisieren sich selbst, halten sich für zu dick oder zu dünn oder haben eine hässliche Nase oder einen zu großen oder zu kleinen Busen. Sie finden immer jemanden, den sie für intelligenter, attraktiver und besser halten. Oder der auch in der Gemeinde noch viel aktiver ist und dem er eigentlich damit ein schlechtes Gewissen macht. Kennt das vielleicht? Und das kann nicht gut gehen. Wenn man nichts dagegen unternimmt, kann das nicht gut gehen. Und schon die Bibel weiß das. Wer andere lieben will, muss sich selbst lieben können. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. So viel vielleicht als Einstieg. Stellen wir uns dann mal folgende Situation vor. Es kommt jetzt jemand zu euch, ein Klassenkamerad vielleicht, mit der Frage, was bist du, Christ? Du hast dich taufen lassen. Was hast denn du davon? Wer von uns würde, ganz ehrlich, nach so einer Frage 5 Zentimeter wachsen, stolz sein und sagen, was ich davon habe? Ich glaube an Gott. Ich bin natürlich getauft und so gehöre ich zu Gott und bin sein Kind und sein Erbe und ich bin alle meine Sünden los und ich werde das ewige Leben haben. Das wäre doch das, was wir theoretisch sagen würden. Theoretisch. Hätte ich diese Antwort aber auch praktisch parat? Wahrscheinlich so eher nicht. Auf der anderen Seite sollte ich natürlich in jeder Situation auch bereit sein, meinen Glauben zu bezeugen. Und darum der Predigttext heute Morgen ganz besonders für euch beide, Simeon und Samuel, aber auch bestimmt für mich und für uns alle. Der Paulus meint nämlich, wir hätten einen wirklich guten Grund, voller Selbstbewusstsein genau das zu sagen. Im 6. Kapitel des Römerbriefs schreibt er das in Vers 3 und er bleibt eine Begründung in den folgenden Versen nicht schuldig. Also 3 bis 11 lese ich jetzt mal. Wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Christus Jesus für Gott lebt. Ist das nicht ein toller Text? Ihr seid nicht irgendwer. Wisst ihr denn nicht, wer ihr seid? So geht's los. Wisst ihr nicht, was es heißt, getauft zu sein? Denn eure Taufe bedeutet Folgendes. Ihr habt eigentlich euer erstes Begräbnis schon hinter euch. Euer altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben und begraben. Und niemand, der gestorben ist, kann von einem Gericht für seine Verbrechen angeklagt und bestraft werden. Und so wie Christus aus dem Grab auferweckt worden ist und völlig neues Leben durch den Vater geschenkt bekommen hat, so ist auch euer Leben von Gott geschenkt und völlig neu. Und dieses Leben will gelebt sein. Und damit hat Gott euch eine große Last von den Schultern genommen. Du hast es eben gesagt an diesem Morgen, ne? Wie du es erlebt hast. Er hat euch eine völlig neue Lebensform geschenkt, denn das Thema Angst vor der Sünde ist damit ein für allemal vom Tisch. Ihr müsst nicht länger unter der Herrschaft der Sünde leben. Selbst wenn eure Schuld euch lebenslang ins Gefängnis bringen würde, mit dem Tag eures Todes für die Sünde spielt das alles keine Rolle mehr. Nie mehr wird die Sünde also Macht über euch bekommen. Denn weil Christus sündlos ans Kreuz geschlagen wurde, hat Gott mit dem Tod seines Sohnes das größte Opfer selbst gebracht. Er selbst hat für alle Schuld bezahlt, die ihr je haben könnt. Und natürlich werdet ihr immer wieder die Vergebung neu in Anspruch nehmen müssen, weil unser, wie sagt Luther, alter Adam noch lebt und missbaut. Und weil der Teufel uns damit immer wieder versuchen wird, von Gott abzubringen. Darum die Bitte, führe uns nicht in Versuchung. Aber niemand außer euch selbst kann euch aus der Hand Gottes reißen, weil Jesus auf eurer Seite ist und weil er der Sieger über Sünde, Tod und Teufel ist. Amen. Ich bin noch nicht fertig, aber es war wichtig. Jetzt könnt ihr also quasi bei eurem eigenen Beerdigungskaffee sitzen und auf das alte Leben zurückblicken und sagen, es ist vorbei. Und dann könnt ihr aufstehen, weil Christus auch aufgestanden ist, und ein freies Leben führen. Die Sünde hat ihre Macht über euch verloren. Und auch eure zweite Beerdigung, die hoffentlich noch lange aussteht, wird daran nichts ändern. Euer Leben ist Leben für Gott. Und es wird in Ewigkeit ein Leben mit Gott sein. Das bedeutet Taufe. Ja klar, kann man sagen, das hat vielleicht damals die Gemeinde in Rom beeindruckt, dass der Paulus da sowas geschrieben hat. Aber kann die Argumentation des Paulus heute noch überzeugen? Viele meinen, Gott nicht zu brauchen. Sie packen auch ohne ihn ihr Leben. Und gerade in unserer Wohlstandsgesellschaft ist das ja oft auch leicht. Wir sind sozial abgefedert, da passiert nicht so viel. Ein Zitat. Herr Pfarrer, so viel Sünde, dass wir öfter als zweimal im Jahr zum Abendmahl gehen müssen, haben wir nun auch nicht. Hat mal eine alte Dame über 70 ihrem Pfarrer gesagt. Das klingt schon ein bisschen einfältig. Aber denken nicht viele Menschen heute genauso? Ich bin doch nicht schlecht, jedenfalls nicht schlechter als die meisten anderen. Und dahinter steht oft, eigentlich soll niemand anders Herr über mich sein. Spricht die einfältige alte Dame nicht den meisten Menschen auch heute aus dem Herzen? Ist Sünde nicht etwas, was Kirchen erfunden haben, um in den Menschen das schlechte Gewissen wachzuhalten und davon ganz gut zu leben? Oder es sogar erst zu wecken, dieses schlechte Gewissen? Ist Sünde nicht längst machtlos, weil die Hölle machtlos ist? Man macht doch heute Witze darüber, die Katholiken hätten sie erfunden, weil die sie brauchen würden, die Hölle. Wer aber glaubt heute noch wirklich, dass es sie gibt? Ja, Wüste ohne Wasser, das kann vielleicht die Hölle sein. Oder Auschwitz damals, das war vielleicht auch die Hölle. Aber Hölle für alle und für jeden und Hölle für mich? Sünde ist also unmodern. Schauen wir uns diesen Begriff mal an. Für das, was wir als Sünde bezeichnen, steht im ersten Teil unserer Bibel vor allem das Hebräische, und jetzt entschuldigt bitte, dass ich das wahrscheinlich nicht richtig ausspreche, Chata'a. Und im Neuen Testament das Wort, das ist einfacher, Hamartia. Beide bedeuten das Gleiche, nämlich Ziel verfehlen. Auf unser Leben übertragen bedeutet das verfehltes Leben. Gott hat den Menschen geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm. Und Sünde lehnt sich genau dagegen auf. Ist Abkehr vom guten Willen Gottes für mein Leben. Sünde trennt mich von Gott. Ich bin aber, wie gesagt, geschaffen zur Gemeinschaft mit Gott. So viel vielleicht zum Thema Sinn des Lebens. Sünde ist also verfehltes Leben. Das ist etwas wesentlich anderes als, sagen wir mal, zu viel Sahne auf den Kuchen zu geben oder fremd zu gehen oder bei Rot über die Ampel zu fahren. Es ist auch etwas anderes als die viel süßeren Kirschen von Nachbars Baum zu stehlen. Es bedeutet schlicht, dass man das Ziel seines Lebens nicht erreicht. Umsonst gelebt. Ziel meines Lebens. Was ist das eigentlich? Das kann natürlich sein, ich habe großen Erfolg in meinem Leben gehabt, so wie ich das wollte. Wirtschaftlich, Wohlstand, Reichtum, persönlich, Familie, Freunde. Aber zählt das wirklich? Zählt das vor Gott? Bei ihm geht es schon auch um Erfolg, darum ein Ziel zu erreichen. Aber in einem Gleichnis sagt Jesus mal zu einem sehr wirklich erfolgreichen Bauern, du bist ein Narr, heute Nacht wird man deine Seele noch von dir fordern. Gottes Ziel ist anders, als menschlicher Erfolg es sein kann. Es geht, wie gesagt, um Gemeinschaft mit ihm, um Liebe zu anderen Menschen und Liebe zu sich selbst. Und Jesus hat das mal zusammengefasst, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Damit ist Gottes guter Plan für mein Leben beschrieben, in Kurzform. Und Sünde, was ist das eigentlich? Es heißt, für mich zuzusehen, wie das Ziel meines Lebens zwar vielleicht vor meinen Augen liegt, aber immer weiter wegrückt, unerreichbar zu werden droht. Sünde leitet sich von dem deutschen Wort Sund ab. Und Sund, das kennt ihr wahrscheinlich vom Fehmarnsund oder Strelasund zwischen Stralsund und Rügen. Das ist also ein tiefer Meeresarm. Man steht auf einer Seite und kann die Insel sehen, aber kommt nicht hin, außer man hat ein Schiff. Und das bedeutet im Grunde genommen auf das eigene Leben übertragen Sünde. Sünde hat nur umgangssprachlich etwas mit Diabetes und Kuchen gleichzeitig zu tun oder mit leicht geschönten Steuerangaben oder der berühmten Kartei in Flensburg. Sie ist ein ernstes Problem jedes Menschen, der sich ein lebenswertes Ziel gesetzt hat. Sie wird jedem eine Last sein, der am Sund steht und spürt, dass er aus eigener Kraft nicht hinüberkommen kann. Wir spüren den Anspruch Gottes an unser Leben. Er will allein Herr sein. Wobei ich glaube, wer sich nach ihm richtet, kommt letztendlich prima dabei weg. Aber es fällt mir dennoch schwer, ihn wirklich in allem Herr sein zu lassen. Vieles will ich doch selbst bestimmen. Er lässt mir viele Freiheiten. Alles ist euch erlaubt, aber nicht alles tut euch gut, sagt Paulus einmal. Und damit wir das Gute erleben, setzt Gott Regeln. Jesus sagt dazu in etwa, die Gebote sind gut und hilfreich für euch. Damit gelingt euer Leben. Aber ehrlich, ich packe es nicht. Und so lässt jedes einzelne der Gebote mich am Sund stehen und fragen, wie kann ich trotzdem rüberkommen? Und hier kommt jetzt Paulus mit seinem Brief an die Römer. Ja, wisst ihr nicht, wer ihr seid? Ihr seid die Getauften, ihr gehört zu Gott. Zu Zeiten der Anfechtung soll Luther mit Kreide auf den Tisch vor sich geschrieben haben, ich bin getauft. Oder anders, ich muss nicht länger Sklave der Sünde sein. Hier geht es nicht um süße oder bittere Fragen der Moral, hier geht es um die Machtfrage, also um die Frage, wer in meinem Leben herrschen wird. Und die Sünde, die es immer gab und geben wird, wird es jedenfalls für euch nicht mehr sein. Für uns auch nicht, wenn wir zu Gott gehören. Die Angst ist gegenstandslos. Alle eigenen Versuche, alle Selbstdisziplin, alle Selbstrechtfertigung, ja sogar Strafandrohungen bringen uns ohnehin nicht ans ersehnte Ufer. Aber Gott sei Dank, er lässt uns nicht hilflos dastehen. Er holt uns selbst hinüber, hinüber zu sich. Die Taufe, dieses immer erinnernswerte Ereignis, gibt Antwort auf die ängstlichen Fragen unseres schrumpfenden Selbstbewusstseins. Er lässt uns selbstkritisch fragen, wer bin ich denn, dass ich der Sünde immer noch so viel Macht über mein Leben zutraue? Und er sagt als Antwort, ich bin getauft, ich gehöre Gott. Ein kleines Bild, viele Taufsteine in Kirchen, ist mir auch nie aufgefallen, ich habe es gelesen, haben 8 Ecken. 7 Ecken für die 7 Tage, jeder einzelnen Woche, die wir leben werden auf dieser Welt. Und die 8. Ecke für den Tag Christi, der uns hinüberbringt in das neue Leben mit Gott. Wir selbst können es nicht schaffen. Aber Gottes Liebe hat uns über den Sund getragen und lässt uns neu leben. Und so wie ein Kuss die Liebe manifestiert, manifestiert die Taufe Gottes Einfluss auf unser Leben und das Ende der Herrschaft der Sünde. Taufe, darüber haben wir lang gesprochen, macht nicht selig. Taufe rettet nicht. All das geschieht beim Begreifen und Akzeptieren. Ohne Jesus und seine Erlösung, sein mich loskaufen von meiner Schuld, habe ich keinen Zugang zu Gott. Mein Leben ist verfehlt. Es ist also der Glaube an Christus als den Sohn Gottes, der rettet. Aber Taufe ist ein Zeugnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich gehöre zum Reich Gottes. Ich bin dem Teufel von der Schippe gesprungen. Und so wird Jesus auch einmal bezeugen, wenn ich vor ihm stehe, der da, der gehört zu mir. Das wird er bezeugen vor seinem Vater. So stelle ich mir das vor. Ja, wenn das so ist, kann jetzt jemand fragen, dann brauche ich die Taufe doch gar nicht. Ich brauche sie zumindest nicht, um gerettet zu werden. Und das ist korrekt. Heilsnotwendig ist sie nicht. Wozu also die Taufe? Dazu fällt mir ein wichtiges Argument ein. Wenn wir sagen, Jesus soll Herr sein in meinem Leben, dann ist er auch darüber Herr. Und die Taufe ist eigentlich nur eine Frage des Gehorsams. Gott will das einfach von mir. Wenn ich glaube, soll ich mich auch taufen lassen. Das ist Gottes Wille und seine Bestimmung für mich. So steht es in der Bibel. Und auch wenn ich das vielleicht nicht im Einzelnen verstehe, es geht einfach nur um diesen Gehorsam. Er soll mein Herr sein, ihm will ich gehorchen. Also habe ich mich taufen lassen vor über 60 Jahren. Und er hat mich gehalten bis heute, Gott sei Dank. Denn die Liebe Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes tragen uns in ein neues und ein ewiges Leben. Vielleicht dazu noch eine kurze Bemerkung. Goethe, unser Dichterfürst, lässt in seinem Faust 2 am Ende eine himmlische Stimme sagen, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Goethe hatte keine Ahnung. Gott sagt, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet. Und so könnt auch ihr das bekommen, was in der Rechenschaft vom Glauben so treffend formuliert ist. Und ich lese das jetzt einfach mal vor. Jesus Christus ist auch für mich gestorben und auferstanden. Mein altes Leben unter der Herrschaft der Sünde ist begraben. Durch Christus ist mir neues Leben geschenkt. Gott gibt mir Anteil an der Wirkung des Todes Jesu Christi. Er lässt auch die Kraft seiner Auferstehung an mir wirksam werden, schon jetzt durch die Gabe des Heiligen Geistes und einst durch die Auferweckung zum ewigen Leben. Amen.